Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Ich war immer für Fortschritt und Karriere, aber heute frage ich dich, waren wir alle viel zu schnell unterwegs? Wie konnten wir so viele schöne Augenblicke gegen das Lob eines Fremden oder eine weitere Karrierestufe eintauschen? Ich bin so glücklich im Hier und Jetzt. Und ein großer Teil von mir wird genau da bleiben, wo er jetzt ist, auch nach der Krise.
Ich finde, wir sollten dieses Momentum, was wir gerade haben, nämlich diese Chance, dass die Natur uns ein Signal gibt, nutzen. Ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass wir ein zweites bekommen werden.
Dann ist es nahezu unglaublich, was da gerade passiert. Und selbst wenn nur 10% es schaffen, sich das zu behalten, hat sich die Gesellschaft damit verändert. Zum Positiven.
Danke da draußen, alle, die im Moment gerade mehr leisten, als sie sich hätten vorstellen können. Einen wunderschönen guten Morgen, mein lieber Falk.
Guten Morgen, lieber Steffen.
Es halt heute ein bisschen mehr hier bei mir, weil ich natürlich die schöne freie Zeit genutzt habe, mein Büro hier zen-mäßig aufzuräumen. Ich glaube, so aufgeräumt war das noch nie. Ich war, als wir hier eingezogen sind und die Tische hingestellt haben und den Laptop drauf. Ich habe ja wirklich Tag für Tag und das nochmal weg und das Kabel nochmal einsortiert und die Schubladen leergeräumt. Und das sieht ja wirklich aus wie im Katalog gerade. Nichts
hast du drum. Ja, es sieht aus, als wenn du auch deine Möbel wegsortiert hättest. Also so hört sich das an.
Ja, nein. Ist leider, ja, ich bin hier im Zen-Bereich sozusagen gerade.
Ja, sehr gerne. Da du dich bereit erklärt hast, diese Aufnahme zu bearbeiten, wünsche ich dir viel Erfolg und freue mich über deinen aufgeräumten Schreibtisch.
Ja, Mensch, 6.30 Uhr heute, 7.30 Uhr. Wieso treffen wir uns denn heute so früh? Erzähl doch mal, was ist denn da los? Was ist denn, wir haben doch Zeit ohne Ende. Warum muss ich denn hier um 7 Uhr aufstehen?
Ich habe dich gebeten, ob wir so früh aufnehmen können gestern Abend, weil tatsächlich meine Tage voll sind. Ich bin ganz irritiert.
Was hast du denn?
Ja, also erstmal bleibt ja so dieses Grundrauschen, ne? Auf der privaten Ebene muss die Mutter kümmern, das wird ja zu Zeiten von Corona auch ein bisschen intensiver alles, weil ich habe sie mehrfach gebeten, nicht mehr vor die Tür zu gehen und so zum Einkaufen, aber es ist auch so, dass ich jetzt endlich Zeit für die Dinge habe, die mir halt wirklich wichtig sind und dann plötzlich merke ich, wie viel Arbeit da noch drin steckt, also du kennst natürlich, Fotografie tut gut, das Baby lief so immer nebenbei, das ist einer meiner anderen Podcasts. Das lief nebenbei, das war mir immer lieb, aber immer wenn ich Zeit hatte, habe ich was dafür gemacht und wenn es irgendwie, Achtung, was Wichtigeres gab, dann hat es mal 2 Wochen gedauert, dann hat es mal 3 Wochen gedauert, dann habe ich das Ruder nochmal rumgerissen, jetzt mache ich es nochmal ein bisschen anders und so. Ich habe da so vor mich hingemacht irgendwie, mit sehr viel Liebe, aber ja. Und jetzt habe ich Zeit und habe gesagt, okay, nee, sorry, jetzt mache ich hier Nägel mit Köppen. Und macht daraus was Ernstzunehmendes. Und was mir sehr, sehr wichtig ist in dieser Phase, wo alle was Digitales anfangen, ich mache was Vernünftiges, nicht was aus Panik, um Geld zu verdienen. Ne? Und mit dieser Vorgabe, was Vernünftiges zu machen, was ich auch nach der Krise gut weitertreiben kann mit viel Leidenschaft, bemerke ich, dass da doch eine ganze Menge hintersteht. Ja. Ne? Also ich baue das Ding von vorne neu auf. Nebenbei läuft ja eine Coaching-Ausbildung, die nimmt auch viel mehr Raum, als ich dachte. Ich habe jetzt gedacht, na, machst du mal so nebenbei abends eine Stunde lesen. Scheiße. 10 bis 12 Stunden die Woche. Alles super toller Input, alles super. Aber am Ende des Tages bist dann noch du da. Da sind die Fotologen, Thomas, da ist der Kai Beermann von Gate 7. Und alles in der Summe mit, die Hunde müssen noch raus. Ich habe eine liebe Freundin zu Hause. Ist der Tag echt um 22 Uhr vorbei. Und das ist kein Gemecker, sondern das ist schön so. Aber ja. Ich wollte diese Episode jetzt früh draußen haben und hätte sonst irgendwie sagen müssen, Donnerstagabend oder so. Das hätte ich schade gefunden.
Ja, also ich kann nur appellieren an all die Homeofficer und Homeofficer ist auch ein schönes Wort. Ich bin Homeofficer. Und ja, all die zu Hause sind, schafft euch eine Struktur. Das ist echt wichtig, weil man sich sonst, glaube ich, wirklich verlieren kann, ne? Und sich der eigenen Sinnhaftigkeit irgendwie nicht so richtig gewahr wird. Das ist sowieso gerade so eine Situation, Falk. Ich habe gestern oder vorgestern drüber nachgedacht. Wir quatschen ja hier jetzt schon fast ein Jahr, also im Juni ist es ein Jahr, über so Themen. Und mir fällt jetzt gerade auf, wie wichtig diese Themen, über die wir gesprochen haben, ja in so einer Situation gerade sind, in der wir uns befinden. Also wenn du dein Leben lang einen Job gemacht hast, um Geld zu verdienen, dann wirst du jetzt gerade daran erinnert, dass das nicht alles ist. Und wenn du eine Beziehung hast, wo dein Partner oder deine Partnerin eine Trophäe ist, dann wirst du jetzt im Moment gerade merken, wie sinnlos das eigentlich ist. Ja. Also es gibt so unglaublich viele Vorteile, die diese Krise, ich nenne sie mal Krise, das ist jetzt auch wieder eine blöde Konnotierung, diese Chance für uns alle bringt, drüber uns zu nullen, drüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Das ist ja auch verrückt, dass wir jetzt alle sehen, dass sich die Erde weiter dreht, obwohl wir zu Hause bleiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht, wie sehr ich meine Ausgaben runterfahren konnte, wie wenig ich eigentlich brauche und wie wenig Kohle im Monat ich eigentlich auch über den Monat kommen kann. Ich glaube, all das sind so Erfahrungen, die vielleicht im Moment ganz viele Leute machen. Und ein Stück weit ist es natürlich eine Zäsur, es ist ein Stück weit auch eine Einkehr, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Corona zeigt uns auch, wie wichtig Zusammenhalt ist im Moment. Es passieren so eigentlich nebenbei so ganz viele unglaublich schöne Dinge, positive Dinge, die wir vielleicht uns mal ein bisschen mehr in den Fokus rücken sollten. So, das soll unsere Stoßrichtung für heute sein. Also, was passiert denn alles an schönen Dingen hier parallel, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so sehen, aber ich will mal mit dir versuchen, heute so ein bisschen die Decke zu lüften und all diese kleinen Blümchen zu entdecken, die es da so gibt.
Ganz wichtig wäre mir, dass uns beiden dennoch bewusst ist, dass da draußen auch Menschen ein echtes Problem haben, ne? Das ist uns, glaube ich, klar. Ich möchte nochmal dazu sagen, wenn man schnell, wenn man selbst in dem Problem sitzt und nur von den Herrlichkeiten berichtet bekommt, sich nicht gehört fühlt. Also es ist schon so, dass uns bewusst ist, was da draußen abgeht bei denen, die erkrankt sind, die Risikogruppe sind, die Verwandte haben oder die auch an der Front arbeiten müssen. Bitte nicht falsch verstehen, aber du hast völlig recht, Steffen. Die Chance da drin ist riesig. Und ich habe in der letzten Woche, wir haben gestern und vor drei Tagen telefoniert, da sagtest du, ich sammle jetzt mal positive Nachrichten. Und dann habe ich auch erstmal angefangen, positive Nachrichten zu sammeln, habe aber das relativ schnell abgebrochen bei Google, sondern ich habe angefangen, mit den Leuten zu telefonieren. Du weißt ja selbst, wie gerne ich telefoniere. Ne? Mhm. Also normalerweise kriegst du WhatsApps von mir oder du rufst mich an. Jetzt habe ich dich sogar mal angerufen. Sicherlich nicht zuletzt aus der Erfahrung, dass ich in der letzten Woche wirklich viel telefoniert habe. Und ich habe gedacht, ich sammle mal die positiven Nachrichten von den Menschen. Und habe ein Telefonat mitgebracht, das können wir später mal hier einblenden, das kennst du auch noch nicht. Und ich habe ein paar Nachrichten mitgebracht und ein paar Antworten von den Leuten. Ich weiß nicht, wie wir es strukturieren wollen. Soll ich dir ein bisschen erzählen, was die Leute mir so erzählt haben? Möchtest du erstmal aus der Nachrichtenwelt berichten?
Na, ich würde vielleicht mal vorne anstellen einen Gedanken, der mir kam, der so ein bisschen auch ein Frame packen soll. Also jetzt einfach nur positive Dinge zu sammeln, um gut drauf zu kommen. Das ist mir manchmal so ein bisschen zu wenig. Und wir haben ja viel Zeit zum Nachdenken gerade alle. Und mir ist so in den Sinn gekommen, wenn wir jetzt mal das Wort Natur nicht mal so als nur so ein Wort begreifen, sondern mal tatsächlich als ein Organismus, der uns alle verbindet. Ja, jetzt mal, das soll vielleicht nicht, klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber am Ende ist es ja irgendwie so. Ist es denn nicht verrückt und ist es nicht irgendwie auch schön, dass die Natur eigentlich ja nicht zurückschlägt. Sie sucht sich ein Virus aus, der gerade mal so gefährlich ist, dass er uns nicht dahinrafft alle, sondern dass er uns einen ganz, ganz großen mahnenden Zeigefinger nach oben hält. Und der ist quasi genau so gefährlich, dass wir sehen, dass wir alles hinterfragen müssen, was in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen schiefgelaufen ist. Industrialisierung, Globalisierung, der viel zu schnelle Wechsel von Ort zu Ort. Und ich habe gedacht, wir sollten vielleicht auch einfach mal versuchen, diese Sprache zu verstehen, und sie ernst nehmen. Also die Natur, die ist so wahnsinnig klug und stark und die ist auch bereit, unerbittlich zurückzuschlagen, wenn es ihr zu gefährlich wird. Aber im Moment macht sie das noch auf eine sanfte Art. Und ich will überhaupt nicht dran denken, wenn die Natur sich mal einen Virus aussucht, der nicht so vergleichsweise, ich will jetzt nicht sagen, ungefährlich ist er nicht, aber es vergleichsweise, also wenn die Mortalität viel höher ist, also die Sterblichkeitsrate. Stell dir mal vor, wir hätten so eine Situation, dass wir jetzt ein Virus hätten, der wirklich so gefährlich ist, dass jeder sofort, wie bei Ebola, also dass die Sterblichkeitsrate viel, viel höher ist. Also da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich finde, wir sollten dieses Momentum, was wir gerade haben, nämlich diese Chance, dass die Natur uns ein Signal gibt, nutzen. Ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass wir ein zweites bekommen werden. Ich glaube, das nächste Momentum, was wir kriegen, das wird ein Stück weit, da wird der Finger rot glühen, den sie da erhebt.
Dem Wording kann ich mich nicht anschließen, ich halte den nicht für ungefährlich, aber und ich sehe auch da draußen eine ganze Menge Leid und sehr, sehr viel Leid. Ich glaube, du möchtest sagen, das ist nicht die Pest, die uns alle gleich sofort tötet, so, ne? Bin ich sehr vorsichtig mit solchen Formulierungen, weiß aber, was du meinst, und ich glaube, ehrlicherweise bin ich nur sehr vorsichtig, weil wir gerade vor einigen tausend Menschen ins Mikrofon sprechen. Wenn ich jetzt den, der zuhört, darum bitte, das nicht direkt zu hart zu bewerten, dann bin ich inhaltlich natürlich bei dir. Ja, also mit dem Wording müssen wir sehr aufpassen. Aber ich bin mir bewusst, was da draußen passiert. Und dadurch trage ich auch eine gewisse Melancholie und vielleicht auch eine Sorge mit, wenn ich so durch den Wald laufe, weil du gerade bei der Natur warst. Aber besonders durch unsere beiden Hunde kommen wir jeden Tag raus. Und zwar auch in relativ großem Ausmaß durch die Wälder hier in der Gegend. Also wir haben eine sehr bewaldete Gegend hier, so am Rande des Bergischen Landes sind sehr viele Buchenwälder und so. Und wenn wir dann durch dieses Wechselbad von Wald und Feld und Lichtungen und so laufen, dann fällt uns auf, wie viele andere Menschen das auch tun. Und dieser Reset, dieses sich besinnen, ist eigentlich die Hauptmessage, die ich persönlich jetzt mitbringen kann in dieser Sendung. Also ich wollte nicht nur eine Liste bringen von tollen Nachrichten, sondern ich habe aus den Telefonaten eine große, the big thing habe ich da rausgeholt. Und es ist tatsächlich so, dass das irgendwie scheinbar über allem schwebt. Also wir hatten gestern das Ganze schön zusammengefasst. Stell dir mal vor, du als Hörer und Steffen, du gehst durch den Wald, hast zwei Hunde, sukzessive zwei Kinder, zwei irgendwas an lebendigem, wuseligen, liebgewonnenen Volk um dich herum und stapfst so durch deine Welt mit mindestens viermal zwei Beinen, dann hast du so eine Grundlautstärke. So, und wir denken nach, wir sprechen drüber, guck mal hier, guck mal da, die Füße, du trittst einen Ast beiseite, du läufst, die Schritte sind da und so. Selbst in der schönsten Natur bist du dann irgendwie wieder in so einer Lautstärke und Geschwindigkeit. Und wir hatten, gestern war das, ja, die Situation, dass Farina stehen blieb und mir den Finger so auf die Lippen gehalten hat. Und wir alle plötzlich stillstanden, inklusive dieser Hunde, die sonst nie stillstehen. Und dann standen wir plötzlich in der Natur und haben dieses Vogelgezwitscher gehört, hatten über uns keinen einzigen Kondensstreifen, hatten keinen Sound vom Flughafen, den wir in diesem Wald eigentlich immer hören, und haben nur Vögel gehört. Und ich kann jeden nur einladen, genau das mal zu tun. Alle rennen wir raus in die Natur, bleib mal stehen und atme mal richtig tief durch. Und das ist im Kleinen das, was du dann spürst, was gerade auf der ganzen Welt passiert. Das ist, mir ist nicht klar, ob man das aus der Erzählung heraus versteht oder ob du es erst tun musst, aber in diesem Moment habe ich eine Gänsehaut bekommen, weil du dann erst merkst, okay, ich bin in der Natur, ist ja schön, aber jetzt höre ich dir mal zu. Und ich glaube, das ist das, was gerade in all den Wohnzimmern, Familien, Homeoffice-Büros, da draußen überhaupt passiert, wenn sie nicht in einer Lage sind wie in Italien, wo wirklich langsam blanke Angst herrscht. Da müssen wir einfach auch mit einem halben Auge hingucken. Aber ansonsten ist diese kleine Magie, die ist so laut, faszinierend. Bei euch jetzt ist es wahrscheinlich immer relativ still, oder? Oder hast du auch einen Unterschied in der Lautstärke draußen?
Nee, also hier ist, also ich habe gerade gedacht, ob ich da überhaupt was zu sagen darf, weil in der Tat ist das, was du jetzt als großes Wunder beschreibst, hier der Dauerzustand. Hier ist es ruhig. Also ich wohne direkt am Naturschutzgebiet. Ich kann quasi, ich brauche, sind was, 50 Meter? 50 Meter bis zum Naturschutzgebiet, wo das anfängt. Und dann ist Wald und da ist dann nichts. Auf der anderen Seite ist die Müritz, weißt du selber, da setzt du dich aufs Boot. Ich war gestern auch das erste Mal wieder in der Marina hinten. Und das ist so schön, wie flach das Wasser ist. Und ich denke drüber nach, nächste Woche das Boot schon rauszuholen, aus dem Winterlager und zum Wasser zu lassen und dann einfach über dieses glatte Wasser einfach mir eine schöne Bucht zu suchen. Nee, das ist in der Tat bei uns hier ein Dauerzustand, diese Ruhe. Ich finde es auch in dem Moment, also ich, was du gerade beschreibst, das erinnert mich daran, dass wir in diesem Jahr mit Sicherheit unsere Klimaziele plötzlich erreichen werden. Und es ist doch verrückt, dass alle immer gesagt haben, das geht nicht. Ne? Also Fridays for Future fordert und dann kamen natürlich die Politiker, die gesagt haben, ja, man muss das differenzieren, man kann ja hier keinen Shutdown machen, um die Klimaziele zu erreichen. In Natur. Natur kommt um die Ecke und sagt, jetzt passt mal auf, ich zeige euch mal, wie das geht. Und zack geht's. Ne? Also es ist schon verrückt, dass es dann doch plötzlich geht. Irgendwie.
Wobei das ja zu einem Generalumdenken führt. Ne? Wenn wir das Ganze jetzt weiterspinnen, ist natürlich auch so, dass wir unter Umständen in den nächsten Jahren nicht mehr so viele reparierte Straßen haben und dass Schulen keinen neuen Anstrich kriegen und dass
vielleicht. Ich such doch nicht schon wieder gleich das Negative dran.
Das ist nichts Negatives, Steffen, warte. Nee, ist das wirklich nicht. Ich finde einen realistischen Blick auf die Welt hochpositiv, zumal die Welt muss ja nicht so bunt und so weiß sein, wie wir das so sehen. Ich wohne hier in einem relativ gut situierten Wohngebiet. Nicht, weil ich hier ein reicher Macker bin, ich habe da Glück gehabt, aber um mich herum sind sehr, sehr viele sehr gut situierte Menschen, die wohnen in Häusern, die werden alle 2 Jahre weiß gestrichen für, weiß ich nicht, 12.000 Euro. Völlig geschätzt. Wenn du Maler, Lackierer bist, korrigier mich. Ich weiß nicht, was das kostet, so ein Riesenhaus weiß zu streichen, aber ich kann mir nicht vorstellen, mit Gerüst und so, dass das so günstig ist. Und ich stelle mir immer die Frage, was macht ihr da? Weil wenn ich mich an die Wendezeit erinnere oder wenn ich einfach mal in andere Länder fliege, dann sind die Leute auch zufrieden, wenn so ein Haus, wenn es denn dann angestrichen werden muss, alle 20 Jahre gestrichen wird. Und was ich ja in der Karibik lieben gelernt habe, wenn irgendwas ein bisschen marode wird, schreibst du einen Spruch dran, liebe den Nächsten, Hoffnung, was auch immer, und dann ist das Haus wunderschön. Also wir müssen und dürfen, glaube ich, jetzt umdenken. Ich möchte halt dahin, dass ich ein bisschen hoffe, dass dieser wirtschaftliche Bruch, der vermutlich kommt, den ich aber nicht so negativ konnotieren möchte, dazu führt, dass wir eigentlich viel mehr Zeit für uns haben und viel mehr Zeit vor allen Dingen für die wichtigen Dinge haben. Wir können das vielleicht dann wieder differenzieren. Wenn ich durch die Gespräche in der letzten Woche oder in den letzten 3 Tagen gehe, dann ist das irgendwie der Grundtonus. Also die knappste Antwort per WhatsApp, herrlich, ein Mensch, kein reicher Mann, ja, also nicht irgendwer, der sich zurücklehnen kann, weil er die Millionen hat. Ich glaube, ich steige aus. Kündigung ist geschrieben. Das war die kürzeste Antwort. Ja, kommt aus dem hohen Norden, passt. Aber lass mich mal 2 Zitate vorlesen. Guck mal, ich habe hier den Bildschirm voller Zitate. Ich war immer für Fortschritt und Karriere. Aber heute frage ich dich, waren wir alle viel, viel, viel zu schnell unterwegs? Wie konnten wir so viele schöne Augenblicke gegen das Lob eines Fremden oder eine weitere Karrierestufe eintauschen? Ich bin so glücklich im Hier und Jetzt. Und ein großer Teil von mir wird genau da bleiben, wo er jetzt ist, auch nach der Krise.
Ja.
Hab ich von den Menschen so noch nie gehört?
Hammer. Bringt alles wunderbar auf den Punkt. Genau das ist das, also das ist kurz zusammengefasst, was ich im Moment gerade fühle. Das wollte ich eigentlich auch mit meiner Einleitung vorhin so ein bisschen rüberbringen. Also dieses zu sehen, dass sich die Erde weiterdreht, dass es auch ohne das alles geht und dass man plötzlich merkt, dass man, wer man selbst ist. Und ich habe, weil du bei Zitaten warst, dann noch vielleicht angefügt, sobald du deine eigene Stille ertragen kannst, bist du frei. Und das ist
wunderschön. Ja.
Das ist so schön, dass man sich jetzt solche Gedanken darüber machen kann. Ich finde im Moment zum Beispiel gerade, wie sehr sich der Einzelhandel, wir sind ja alle in den letzten Jahren immer mehr zum Amazon-Besteller geworden. Also ich will jetzt nicht für alle anderen sprechen, aber es gibt einen Grund, warum der Amazon erfolgreicher mit jedem Jahr wird. Und das liegt natürlich daran, weil die es einem einfach machen und weil sie ja, sie machen es einem wirklich einfach, dort zu bestellen. Und ich habe immer so ein bisschen nicht verstanden, warum der Einzelhandel diese Chance, nämlich den direkten Kontakt zum Kunden, nicht nutzt, die er hat, weil das hat Amazon nicht. Amazon hat nicht, kann keine wirkliche, echte persönliche Kundenbeziehung eingehen. Das kann der Einzelhandel. Und jetzt im Moment merken wir, also ich meine, Amazon macht immer noch wahnsinnig viel Umsatz, aber meine Timeline ist eigentlich voll damit, dass Leute sagen, hört bitte auf, bei Amazon zu bestellen, geht zum Einzelhandel, unterstützt den und lasst mal lieber der Kassiererin, die dort jetzt die Ärmste sitzt, hinter so einer Glasscheibe, damit sie sich vor dem Virus schützt, auch doch auch mal ein bisschen Trinkgeld da. Also, was ich sagen will, ist eigentlich, das ist eine riesige Chance auch im Moment für den Einzelhandel, eine neue Geschäftsbeziehung mit seinen Kunden aufzubauen, ein Stück weit. Und zu zeigen, pass mal auf, du musst nicht immer alles bei Amazon holen. Komm doch her, hier sind ganz liebe Menschen und die sind auch für dich da, wenn es draußen mal nicht so läuft.
Und jetzt romantisiert das mal ein bisschen weiter, dass der Einzelhandel oder der Einzelunternehmer wieder mehr gefordert wird, wieder mehr ja, in Anspruch genommen wird. Dadurch nicht mehr 12 und 14 Stunden retten muss, sondern vielleicht 8 oder 10 Stunden arbeiten darf, um danach frei zu haben. Und dann hat er Zeit für seine Familie. Ich habe ein Zitat, das passt dazu. Danach bin ich fertig mit meinen Zitaten.
Ich denke, du hast den Schreibtisch voll. Also zeig mir
doch mal, das ist, doch. Ja, wir müssen nicht 5, aber du kriegst jetzt noch ein zweites. Ja. Aus dem hohen Norden ebenfalls kein Mensch, den ich als hochphilosophisch kenne. So. Mein Sohn ist gestern 6 Jahre alt geworden und wir waren das erste Mal zusammen in den Dünen spielen. Du weißt ja, die Dünen sind gleich hinter unserem Haus. Er spielt sonst hier mit meiner Frau oder er spielt alleine dort, weil ich muss mich um unsere kleine Pension kümmern. Gestern habe ich viel verstanden und das erste Mal geweint vor Glück. Ja. Das sind jetzt zwei Leute gewesen, drei Leute mit dem ich steig aus, von 5 oder 6, mit denen ich gesprochen habe, von weiß ich nicht wie vielen, mit denen ich in letzter Zeit telefoniert habe, die jetzt in solche Gedanken kommen und wenn du das auf die Gesellschaft umbrichst, ja, dann ist es nahezu unglaublich, was da gerade passiert. Und selbst wenn nur 10% es schaffen, sich das zu behalten, hat sich die Gesellschaft damit verändert, zum Positiven.
Ja, ich habe neulich, also gebe ich dir vollkommen recht, ich habe neulich auch bei mir auf Facebook eine Antwort auf irgendwas, ach ja, auf meine Blogpost, die ich in der letzten Sendung mal vorgelesen habe. Da schrieb dann jemand, ist ja wieder schön poetisch geschrieben, lieber Steffen, aber ich gehe mal davon aus, dass am Ende wieder alle genauso beschissen sind wie vorher. So, das jetzt mal zusammengekürzt. Und dem habe ich dann geschrieben, mein Lieber, das ist, du musst an etwas glauben, damit es passiert. Wenn du das von vornherein schon ausschließt, wird es nicht passieren. Also dieser schöne Satz, alles, was du dir vorstellen kannst, kann passieren. Alles, was du dir nicht vorstellen kannst, wird nicht passieren. Und wenn du dran glaubst, dann sind wir schon einer mehr. Und dann hat sich das alles schon, dann kannst du wieder ein paar Leute anstecken mit dieser Idee und mit diesem positiven Denken.
Ja, in dem Fall wird auch der Blick von dir selbst zum Gemeinschaftsblick. Wenn du selbst von vornherein sagst, das wird doch nichts, dann hast du relativ schlechte Karten, das für dich umzusetzen. Ich habe jetzt schon entschieden, obwohl ich ja vorher schon relativ nah dran war, habe ich entschieden, das noch zu radikalisieren. Ja, ich werde noch weiter in diese Richtung gehen. Und wenn ich bemerke, dass die Gesellschaft zurückspringt in ihrer großen Masse, glaube ich nicht, aber wenn dem so wäre, wüsste ich, wie ich dazu denke, und ich weiß, dass da draußen Gleichgesinnte sind. Ich weiß, dass draußen Menschen sind, die ich vielleicht in dem Moment nicht sehe, die genauso leben, die es genauso empfinden, und wir sind dann wieder eine Gruppe. Und diese Gruppe kann die Welt ein bisschen besser machen. Es wird die geben, die das weitertragen. Das Ding hat auf dieser Ebene, in der zwischenmenschlichen Ebene, auf jeden Fall jetzt schon was verändert, und ganz zurückschreiten wird das Ganze nicht. Unmöglich. So tiefe Erkenntnisse gehen an Menschen nicht spurlos vorüber. Unmöglich.
Im Moment, auch damit drüber gesprochen, ist es unglaublich gut zu wissen, dass der Staat sich gerade wirklich mit allen Kräften versucht, um uns zu kümmern. Also es werden Soforthilfeprogramme, Zuschüsse, Kredite, auch für Kleinstunternehmen wie mich gibt es auf einmal 9.000 Euro aus der Schatulle, wo man sagt, hier komm, damit du das überbrücken kannst. Also in welchem Land gibt es sowas? Ne? Also das ist so viel Geld, das ist Wahnsinn. Trotzdem sollten wir aufpassen, und da hatten wir so einen kleinen Thread in der Fotologengruppe, dass wir nicht immer sofort nach dem Start schreien, sondern auch mal überlegen, was ist denn, wie kann ich mich vielleicht auch noch verändern? Also kann ich, bin zum Beispiel nicht der Typ, der jetzt sofort nach dieser Soforthilfe ruft und Staat muss mich retten und sowas, sondern ich habe es ja auch da in diesem Thread geschrieben, ich bin mir jetzt auch nicht zu fein, vielleicht mal mit einem Coffee-Bike rumzulaufen oder mal was völlig anderes zu machen oder umzudenken oder sowas. Also ich glaube auch, dass wahrscheinlich, je länger die Krise ist, vielen Leuten klar werden wird, dass sie sich auch selbst, also dass sie gezwungen sind, sich selbst auch noch mal ein bisschen zu drehen oder sich selbst zu hinterfragen. Und das, auch das finde ich eine wichtige Erkenntnis an dem ganzen Ding.
Die finde ich, ist für mich sogar mit am wertvollsten, muss ich gestehen. Also es entwickelt sich gerade so, und ich glaube, ich darf das so sagen, so ein Mindset-Buddy. Ich habe einen ganz guten Kontakt, ich bin gerade schon erwähnt, der aus der Zaubererwelt kommt, und diese Zauberer, diese Magier, die haben ja schon einen guten Blick auf den Menschen, durch das, was sie tun. Und die Gespräche halt sehr wertvoll, und es ist so, dass wir da auch das Thema hatten, was sich in uns ändern kann, so, und was wir vielleicht auch an altem Stolz aufgeben sollten und so. Du sprachst die Sache im Fotologencampus an, wo du diese Erntehilfe angesprochen hast.
Das war der Thomas. Ich habe gesagt Coffee Bike. Thomas hat gesagt, er kann sich auch als Erntehelfer verdingen.
Ah, okay, Verzeihung. Jedenfalls dieses Gespräch. Ich möchte, oder ich glaube, wir alle wollen mit solchen Tipps nicht sagen, lasst ihr nicht helfen. Um Himmels Willen, lasst euch helfen. Darum geht's nicht. Aber diese Offenheit dafür, andere Dinge zu tun, die finde ich persönlich gerade extrem entlastend, weil so ein Druck von Zugehörigkeit, von falscher Zugehörigkeit langsam von den Menschen abfällt. Falscher Stolz. Ich habe früh gemerkt, dass Stolz uns ständig im Weg steht. Und ich habe ganz, ganz früh von meinem Super-Rettungswagen, weil der Super-Oberretter, habe ich gesagt, ja, dann ist einer krank geworden auf dem Behindertentransportwagen, dann fahre ich halt den alten Herrn mit seinem Rollstuhl zur Dialyse. Da bin ich mir nicht zu fein für, habe ich halt kein Blaulicht. Ich habe im Krankenhaus gesagt, wenn die Zivis krank sind, schiebe ich jetzt einen Rollstuhl. Warum denn nicht? Und damit bin ich kein toller Typ, sondern ich bin jemand, der sich da befreit hat, weil es tat unglaublich gut, sich in solchen Situationen nicht mehr schlecht zu fühlen. Und ich höre immer wieder von Menschen, die aus dem Firmenwagen aussteigen und Angst davor haben, an der Kasse zu sitzen oder am Fließband zu stehen oder Erntehelfer zu sein. Und im Moment, da habe ich noch nicht ganz verstanden, warum das so ist. Gemeinschaft, alle gleich, weiß ich nicht. Im Moment sind so viele dabei, die genau auf diesen Move Bock haben, die sich überlegen, was kann ich denn anderes tun? Ich habe neulich einen sehr lieber Kontakt aus Baden-Württemberg, sitzt in wirklich guter Position in einem großen Unternehmen und berichtete mir dieser Tage, dass er seit ein paar Tagen auf dem Gabelstapler wieder sitzt, ums Lager zu unterstützen, weil er in seinem Homeoffice-Büro in der Führungsetage nicht so viel zu tun hat. Und dann fährt er einen halben Tag ins Lager, hat seinen alten Gabelstaplerschein wieder rausgeholt, den er irgendwann vor 100 Jahren mal gemacht hat, und fährt jetzt als Vorgesetzter durch die Gegend und fährt die Pakete von A nach B. Und diese Dinge werden so viel Verständnis in die Gesellschaft einschwemmen. Wenn du einmal das Ding erlebt hast, was der andere den ganzen Tag, vielleicht seit 20 Jahren macht, um seine Familie zu ernähren, wirst du viel weniger rummeckern und viel mehr Verständnis haben, dass derjenige vielleicht mal mehr Geld braucht, mehr Urlaub braucht, Hilfe braucht. Aber du wirst auch selber für dich diese Selbstherrlichkeit, die ist oft gar nicht mit Absicht da. Das ist so passiert im Leben. Die kannst du ablegen. Und das ist, ich könnte noch eine Stunde weiter erzählen, wie oft fahren wir auf der Autobahn und dann überholt ein LKW auf der zweispurigen Autobahn. So eine Scheiße, reg's mich auf, keine Ahnung. Ich will die Straße entlang fahren, er parkt da ein. Ja, versuch doch mal, anstatt dass du dich aufregst, in den scheiß 40-Tonner einzusteigen und die Kiste einzuparken. Da bist du morgen noch nicht fertig. Ne? Und ich finde, nicht nur drüber nachzudenken, in die Situation des anderen zu kommen, sondern sich in die Situation zu begeben. Ne? Kinderbetreuung. Ich glaube, dass jetzt gerade ziemlich viel Verständnis entsteht für die Erzieher und Lehrer auf dieser Welt, weil ich von vielen Leuten höre, oh, ich bin jetzt den ganzen Tag mit den Kindern zusammen, das habe ich ja noch nie gemacht. Chancen über Chancen.
Chancen über Chancen. Ich werde nachher auch ein Telefonat hier mit reingeben mit dem lieben René. Das ist ein Kreativer, hat eine eigene Werbeagentur, die er verkauft hat, eine größere Agentur. Dort in der Agentur arbeitet er noch über ein Projekt Parents in Pandemic, um Eltern zu helfen. Da quatschen wir nachher nochmal drüber. Aber das, was jetzt an Chancen lauert, ich habe gestern, weiß ja, habe ja vorhin erzählt, erstmal wieder in der Marina unten, wo die ganzen Boote liegen und so. Und dann kam der Chef, wir haben natürlich 2 Meter Abstand gehalten, schön. Und der sprühte vor Ideen. Dem ist natürlich im Moment gerade der ganze April weggeflogen, also April, Mai. Das sind so die Umsatz, also der Mai ist der umsatzstärkste Monat. Er nochmal zum Einordnen. Er ist Yachtcharter. Das heißt also, er hat da, glaube ich, weiß nicht, 80 Boote hier an diesem Standort. Und die, da sind Kajüten, also du kannst so ein Boot, ist halt richtig groß, mit Dusche, Toilette, mit Kajüten, mit Küche, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Also so ein riesiger Wohnwagen auf dem Wasser, wenn du so willst, aber riesig. Mhm. Also 12 Meter lang und breit und also du kannst da wirklich wohnen 2 Wochen mit deiner Familie. Und der sprühte vor Ideen, da die Boote jetzt als Homeoffice umzuwandeln und sowas. Da habe ich gedacht, genau so muss man die Situation denken. Also es ist verrückt, wie viel da plötzlich entsteht. Und ich bin auch so wahnsinnig gerührt gewesen hier in Waren. Ging es unglaublich schnell, dass die Portale, die regionalen Portale hier Listen gesammelt haben. Leute sollten sich melden, die anderen Leuten beim Einkaufen helfen. Oder wenn es jetzt Leute gibt, die öfter von der Apotheke Zeug brauchen, die das übernehmen. Oder einfach ganz profan, ich koche heute und ich für mich alleine kochen macht keinen Spaß, ich bringe euch das hin, ihr müsst nicht die Tür aufmachen, ich stelle es euch vor die Tür. Also so unfassbar schöne Hilfen gegenseitig und in fast jedem Post dahinter war, ich will kein Geld dafür, ich freue mich, wenn ich helfen kann. Das hat mich wirklich, wirklich gerührt. Es gibt auch, vielleicht auch da mal, wenn ich darauf hinweisen darf, die-einkaufshelden.de, das ist eine Aktion der Jungen Union, die schon relativ schnell irgendwie, dieses Portal wurde relativ schnell auf die Füße gestellt. Dort kann man sich eintragen, also wenn man Einkaufshilfe braucht oder wenn man sich selbst als Einkaufshilfe anbietet. Unglaublich tolle Aktion, die wahnsinnig schnell auch unglaublich viel Zulauf bekommen hat. Also dieses gegenseitige Helfen und dieses Miteinander, ich glaube auch, dass der deutsche Tourismus, also der Urlaub in Deutschland, mit Sicherheit für viele wieder interessant wird. Und dass wir hier auch da wahrscheinlich Wachstumsraten in den nächsten Monaten und Jahren haben werden. Im Moment kann keiner sagen, ob wir nochmal schnell raus können. Und ich weiß nicht, ob das, sei mir bitte nicht böse, lieber Falk, das Konzept Kreuzfahrt in Zukunft überhaupt noch Bestand hat. Ich weiß nicht, ob dieses Konzept, ich fliege mal nach China und laufe dort durch enge Gassen, noch so viel Neugier weckt wie vor Corona.
Warte kurz, jetzt hast du drei Themen. Ich muss kurz versuchen, dran zu bleiben. weil es ist alles ganz, ganz toll und wichtig. Was ich bei der Marina, jetzt versuche ich mal zu sortieren.
Ja.
Der Yachtcharterer, der die vielen Ideen hat. Ich erlebe 2 Grundtypen oder Grundzustände von Menschen und ich hoffe, dass sie alle in den zweiten kommen. Der erste Grundtyp, der auch gar nicht so selten ist, ist der zu Hause sitzt und sagt, um Gottes Willen, ich habe kein Geld mehr. Gottes Willen, es geht alles nicht. Oder ich habe in 3 Monaten kein Geld mehr. Der ist total blockiert davon und entweder frustriert Netflixer oder völlig verbissen in, ich muss irgendwas machen. Deswegen habe ich anfänglich gerade gesagt, Fotografie tut gut, darf kein Notfallprojekt sein, sondern muss mit viel Liebe passieren. Deswegen mache ich es gerade in Ruhe. Das ist der eine. Der andere, der vielleicht finanziell in gleicher Situation ist, schmeißt gerade alle Ideen raus. Und zwar so richtig mit Spaß und mit Freude. Und das ist der Unterschied. Wer sich nicht blockieren lässt oder versucht, sich ein bisschen frei zu schwimmen, weil uns geht's ja allen gleich. Es ist ja nicht so, dass einer jetzt versagt hat, uns geht's ja allen gleich. Und die anfangen jetzt kreativ zu werden, bei denen sehe ich, dass da richtig Dinge rauskommen können, also nach meiner heutigen Einschätzung, die was werden. Und da sehe ich auch ein gewisses Glück. So, deswegen möchte ich allen empfehlen, eher der Yachtcharterer zu sein als der Netflixer. So. Dann hast du die gemeinsame Hilfe angesprochen. Finde ich auf der privaten Ebene super, finde ich organisiert super, wie es gerade passiert und ich finde gerade unglaublich schön, wie die Szene der na, wie nenne ich sie jetzt, Prominenten im weitesten Sinne, Medienaktiven, wie auch immer, sich gerade auch für andere einsetzt, finde ich unfassbar gut. Die Instagram-Stories von diversen Schauspielern sind gerade darauf bedacht, so ein bisschen Halt zu geben. Nicht wenige verschenken jeden Tag ein Buch und solche Scherze, aber nicht ihre eigenen, um Werbung zu machen, sondern die kaufen irgendwelche Bücher, die sie glauben, von denen sie glauben, dass sie Menschen gut tun, und kaufen davon dann 10 und verballern die in ihren Instagram-Stories und so. Finde ich alles gut. Wir waren ja jetzt im Dezember beim Tim Melzer in der Bullerei essen in Hamburg. Tim Melzer musste natürlich auch zumachen. Was macht er? Er macht hier, wie heißt das, Hashtag, wir kochen für Helden.
Ja, genau.
Und sein gesamtes Personal ist am Start. Sie verdienen nichts und sie kochen kostenlos für das Uniklinikum Hamburg.
Ja, da haben wir und, ja in der letzten Woche schon mal drüber gesprochen. Ne? Das hat er ja bei Lanz direkt live on air angeboten. Hat gesagt, ey, die Leger sind voll, meine Leute. Ja. Also in Kurzarbeit, im Grunde zahlt der Staat gerade meine Leute. Also warum sollen sie nicht auch gleich kochen für die Leute, die im Moment gerade sich für uns den Arsch aufreißen?
Im Übrigen sattelt er auf. Wo habe ich denn im Podcast gehört, verdammte Hacke? Ich glaube, in seinem Podcast hat er sich, genau, in seinem Podcast habe ich dieser Tage gehört, er sattelt seine Leute zumindest für die nächsten 3 Monate auf. Das heißt, die sind zwar in Kurzarbeit, aber bekommen von ihm das Geld oben auf, um voll zu verdienen. Das ist auch was ich gerade beobachte, dass Menschen, die können, auch wirklich geben, auch wenn das ihre Rücklagen waren.
Ja.
Ja, ich weiß, hier im Ort von einem Einzelhändler, ich darf jetzt mit Sicherheit nicht sagen, um wen das da geht, aber damit der seine 3 Angestellten durchkriegt, hat er jetzt eine Wohnung verkauft, die eigentlich zu seiner Alterssicherung gehörte.
Ja.
Weil er sagt, niemand kann was dafür. Ich glaube, er hat insgesamt 3 Wohnungen für die Rente. Niemand weiß, mit dem ich rede. Ich glaube, ich darf das so offen sagen. Eine ist jetzt weg und zur Not geht halt die 2. weg, hat er gesagt. Und so eine Denkweise ist, glaube ich, die uns jetzt zusammenschweißen kann. Und in der letzten Woche sprachen wir davon, es geht darum, nicht darum, wer wir sein wollen, sondern wer wir sind. Ich glaube, wer jetzt auch zu fest sich krallt an seine Dinge, an seine Fälle, die ja uns allen wegschwimmen, der wird, ich empfehle, ein Feld zu halten, aber die anderen beiden gehen zu lassen, wenn es andere Menschen gibt, denen es schlechter geht. So. Also die Storb, lieber Steffen, die Kreuzfahrtschiffe. du hast in einem Teil recht, weil ich glaube, dass das Unternehmen Kreuzfahrt sich ändern muss. Die Reedereien waren dabei, aber sowas dauert halt lange und ich glaube, dass die Corona-Krise dem einen Tritt geben wird, weil ich beobachte diese Szene natürlich sehr intensiv, weil ich da auch relativ viele Fühler drin habe, auch so am Personal. Kenne ich relativ viele Leute. Und es ist natürlich so, wenn Schiffe in dieser Größe alle jetzt irgendwo in der Ecke stehen mit natürlich laufenden Kosten und Personalkosten, was auch immer, das ist also mir ist persönlich nicht, ich habe den Horizont nicht, ich habe das Wissen nicht in Betriebswirtschaft, wie man länger als eine Woche und überleben kann. Aber auf der anderen Seite, wem willst du die Schiffe verkaufen gerade? Also das ist ja einfach eine Riesenkatastrophe auf der finanziellen Ebene. Ich glaube, auch hier haben wir einen Segen für die Umwelt. Ich glaube, dass die ganzen alten Dampfer, die noch unterwegs sind, die betriebswirtschaftlich verständlich, aber im Zahn der Zeit nicht verständlich noch auf den Ozeanen sind, dass deren Ende langsam gekommen ist. So. Und dass das Umdenken, was eh schon bei einzelnen Reedereien da war, ja, also diese National Geographic hat ja eigene Schiffe, die TUI Cruises Gruppe, es gibt verschiedene Gruppen, die wirklich gerade hart umgeswitcht haben, wo ältere Schiffe sogenannte Scrubber drin haben, wo neuere Schiffe mit Gas fahren, wo komplett Hybridmotoren übrigens verbaut sind, die viel mit Elektroantrieb fahren. All solche Sachen werden ja nicht gesehen, weil natürlich krassere Nachrichten spannender sind. Ich glaube, dass die eine Chance haben. Ich glaube, dass die Kreuzfahrt deutlich teurer werden wird. Und ich glaube, dass die wirklichen Umweltsünder kaputt gehen. So, und bei einem Vergleich von 1% zu, also 1% aller Schiffe sind Kreuzfahrtschiffe, die anderen 99% sind Frachtschiffe, da ist dann leider kein Umdenken da. Das ist das, was ich auch immer so ein bisschen moniere, weil da muss auch was passieren. Die fahren nämlich alle mit Schweröl ohne Scrubber. Da ist das große Problem. Unser Konsum, brauchen wir immer alle Waren aus aller Welt? Da liegt viel mehr Problem drin. Und worüber ich auch so ein bisschen nachgedacht habe, wir dürfen meiner Meinung nach uns weiterhin auch auf ferne Länder freuen, aber mit mehr Bedacht. Ich glaube, ganz ohne Tourismus tun wir auch den Ländern nichts Gutes. Ich habe unglaublich viele Länder gesehen, die in einem großen Prozentsatz davon leben und unter Umständen gar keine eigenen Einkommensmöglichkeiten in dem Umfang haben. Das heißt, ich denke schon, dass es schlau ist, in diese Länder zu gehen. Aber es macht weniger Sinn, mit 5.000 Leuten da rein zu schwimmen und einen Euro da zu lassen, dann lieber seltener im Leben mit 1.000 Leuten kommen und dann das Geld da lassen. Dann können diese Länder wieder leben, die Natur kann durchatmen. Ich glaube nicht, dass es hilft, den Fernflug oder die Kreuzfahrt oder irgendwelche anderen Urlaubsformen zu verteufeln, weil dann haben auch Menschen wieder keine Jobs und nichts zu essen und so. Wir brauchen einfach ein generelles Umdenken auf der Welt und mit Köpfchen funktioniert das meiner Meinung nach.
Naja, wir werden zumindest im Moment gerade gezwungen, uns selbst zu entdecken und unser eigenes Land, weil im Moment können wir gar nicht in ein anderes Land. Und ich möchte mal so langsam rüberleiten, dass die Sendung hier nicht zu lange wird, auf unsere Gespräche, die wir in der Woche geführt haben. Genau. Ich mache mal den Anfang. Ich habe einen ganz lieben Freund, den René Fährmann, der hat mein Buch, das Logbuch New York gestaltet. Ja, es ist auch ein unglaublich guter Kurator und wir haben viel miteinander gemacht und der ist natürlich, der arbeitet in Hamburg in einer riesigen Agentur, Werbeagentur und natürlich im Moment gerade im Homeoffice und zum Ausbruch der Krise, beziehungsweise ja so mittendrin, hatte die Bundesregierung als Schirmherr zu einem Hackathon aufgerufen. Das heißt also, man hat einfach die Kreativen und unseres Landes dazu aufgerufen, digitale Ideen sich auszudenken, wie man diese Krise schnell bewältigen kann. Also Webentwickler, App-Entwickler, Grafiker, alle möglichen Leute, die irgendwie gerade vielleicht eine Minute frei haben, sollten sich zusammentun und ein Konzept entwickeln. Mhm. Und der René, der hat sich da angeschlossen und hat innerhalb von 48 Stunden, das war das Abgefahrene, also es gab ein 48-Stunden-Zeitfenster, in dem du so eine Idee entwickeln musste, hat der mit anderen zusammen eine Unit gegründet und eine Idee entwickelt, die da heißt Parents in Pandemic. Und ich habe ihn dazu angerufen, weil er schickte mir das ganz stolz und weil ich war so total begeistert von der Idee, dass ich das Gespräch mit ihm aufgenommen habe. Und das wollen wir uns jetzt einfach mal kurz anhören.
Mein lieber René, schön dich zu sehen. Wie geht's dir?
Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Und auch schön, schön dich zu sehen natürlich.
Du bist ja normalerweise in einer riesigen Agentur mit vielen Leuten unterwegs. Ihr seid alle im Homeoffice gerade, nehme ich an?
Seit einer Woche sind wir im Homeoffice. Ganz genau, es sieht die zweite Bricht an und versuchen das ständig noch zu optimieren.
Wie viel Leute seid ihr bei euch in der Agentur?
Wir sind in Hamburger Standort zurzeit 160, 170.
Und Wahnsinn. Das heißt, Meetings läuft bei euch dann über Zoom, über WhatsApp-Gruppen oder so?
Genau, die heißeste Ware ist zurzeit das WLAN und entsprechend Zoom-Calls oder Video-Calls finden statt. Tendenziell auch oft ohne Videobild, weil sonst der Traffic in den Boden geht.
Aber ihr könnt halbwegs weiterarbeiten?
Halbwegs, ja. Das stimmt, ja.
Sag mal, jetzt hast du mir so ein wundervolles Projekt zugeschickt. Wir müssen noch ein bisschen beleuchten, worum es da geht. Die Bundesregierung als Schirmherr hatte dazu aufgerufen, Ideen zu entwickeln, diese Krise hier, diese Corona-Krise, ein bisschen dabei zu helfen, also digitale Formate zu entwickeln, um der Krise Herr zu werden. Und du und ein Team oder ein Team und du, erklär mal, ihr habt euch dran beteiligt.
Genau, der Aufruf fand statt zu Wir versus Virus teilzunehmen an einem großen Hackathon, der gemacht wird, also quasi wie so ein Speedrun-Projektfindungsprojekt, was stündlich limitiert ist, also auf 48 Stunden oder so angelegt wird, wo sich freie Teams bilden, mit der Idee, wirklich gute digitale Lösungen für diverse Bereiche zu erarbeiten. Natürlich nicht zu finalisieren, aber zu erarbeiten.
Wie heißt denn das Projekt, an dem ihr da gearbeitet habt?
Unser Projekt hieß anfänglich noch POP, Parents of Pandemic, was wir dann während der Projektphase umbenannt haben in Parents in Pandemic. Das ist tendenziell jetzt ganz pragmatisch erstmal als Web-App angedacht, kann später eine App werden.
Hi, wir sind das Team von Parents in Pandemic. Mit unserer App wollen wir gemeinsam mit Eltern, anderen Eltern helfen, den Alltag nicht nur zu bewältigen, sondern bestmöglich zu gestalten. In Pandemiezeiten und darüber hinaus.
In Deutschland leben ungefähr 11,4 Millionen Familien. Wir lieben es, Eltern zu sein. Wirklich. Aber mal ehrlich, manchmal ist das gar nicht so leicht. Vor allem jetzt nicht.
Ich will mit Mama alleine Post spielen. Oh, Papa, mir ist langweilig.
Mit Parents in Pandemic wollen wir Eltern zusammenführen, uns gegenseitig Stärke und Mut geben, Ängste nehmen und Unterstützung bieten. Insgesamt gibt es 7 Bereiche. Im Kinderzimmer werden Beschäftigungsangebote für Kinder gesammelt. Buch, Hörbuch, Spiel- und Filmempfehlungen, Ideen zur Freizeitgestaltung, Ausmalbilder zum Ausdrucken und eine Wochenchallenge. Auf Balkonien gibt es Tipps für einen Urlaub zu Hause und Kontakt zur Natur. Auf dem stillen Örtchen können Eltern zur Ruhe kommen und wieder Kraft tanken. Hier geht es um Entspannung, Motivation und Selbstachtsamkeit. Das Küchenfenster bietet Platz für Kinder- und elternfreundliche Rezepte für alle Eventualitäten. Die Wohnungstür steht immer offen für die Vernetzung mit anderen Eltern. Hier darf man sich austauschen. Wenn es mal brennt, hat Parents in Pandemic einen Feueralarm. Hier sind Notfallnummern gesammelt sowie Expertentipps. Der Familientisch ist ein Planungstool für strukturierte Tages- und Wochenabläufe, auch in Ausnahmesituationen. Gut vernetzt ist es doch entspannter. Deshalb freuen wir uns darauf, dieses Projekt gemeinsam mit euch zu verwirklichen.
Okay, also wenn ich es jetzt mal runterbreche, geht es um ein gut aufbereitetes Forum, Eltern zu helfen, in der Familie in so einer Sondersituation jetzt klarzukommen. Es gibt also verschiedene Bereiche, einfach um das Familienleben in den nächsten Wochen irgendwie ein bisschen zu unterstützen.
Genau. Die Schwierigkeit bestand darin, also wie du es gerade schon gesagt hast, ist das eine Wahnsinnsbandbreite und man weiß eigentlich gar nicht, wo man eine Trennschärfe reinbringen soll. Und wir natürlich als Projektteam, also auch ganz klassisch Startup denken wollten. Und insofern mussten wir einfach rausschmeißen und ausmerzen und haben so große Themen wie Homeschooling, Education ganz rausgenommen und haben geguckt, wo könnte unser USP sein. Aber alleine diese Arbeit dann so fernmündlich quasi über nur Calls hinzubekommen, ist ja schon face-to-face schwierig, ja, in einer Office-Situation. Und das dann halt auch mit wildfremden Leuten zu machen, das war eine extrem neue Erfahrung. Fand ich echt großartig.
Erzähl doch mal, du hast gesagt, das ist ein unglaublicher Spirit gewesen bei euch. Erzähl mir doch mal ein bisschen davon.
Also der Spirit war insofern total spannend. Ich habe es gerade schon angesprochen. Alle in jeglichen Bereichen hatten ein Ziel. Wir wollen nur helfen in der Situation. Egal wie. Und wenn jemand dabei ist, der nur Eier malen kann, dann malt er halt nur Eier, obwohl wir den vielleicht jetzt für eine App nicht brauchen. Ja? Aber das war halt so, war nicht kein Alpha-Tier-Gehabe und gar kein Gestreit. Es war alles sehr konstruktiv nach vorne. Und auch der Part zu wissen, gerade für jemanden, der wie ich aus dem Bereich kommt, wo man als Designer alles total in Shape haben will, muss man sich recht früh davon verabschieden, dass jegliche Idee, sei es auch ästhetisch, da umgesetzt werden kann in dieser Kürze der Zeit. Es geht pragmatisch um Hilfe. Und das fand ich so einen ganz, ganz besonderen Spirit. Und dass du ganz offen in der Gruppe fragen konntest, sorry, ich weiß nicht, wie ich das Bild hochladen kann, oder ich stehe gerade auf dem Schlauch, ey, hilf mir, was heißt das und das auf Englisch? Du hast dir überhaupt keinen Kopf gemacht, dass da jemand lachen könnte oder sowas, sondern es war halt wirklich ein ganz großes, tolles Miteinander. Also das war so ein Spirit, habe ich in dieser Komplexität und dieser Kürze der Zeit, auch mit dem Team, die man gar nicht kannte, reinweg virtuell noch nicht erlebt. Das war großartig.
Was mich bei in solchen, wenn ich sowas höre, immer sehr beschäftigt ist, meinst du, das lässt sich auch auf die Zeit danach übertragen, dass man grundsätzlich vielleicht so ein paar Ideen entwickelt und die dann mit einem geclusterten Team deutschlandweit entwickelt? Ich meine, dass es jetzt funktioniert in so einer Sondersituation, ist natürlich irgendwie schön erwartbar, finde ich. Und natürlich ist es riesig, aber ich überlege gerade, ob das nicht auch die Arbeit beeinflusst danach.
Definitiv. Also wobei ich jetzt selber, wenn man jetzt Hawks liest und Co., gibt es keinen danach, sondern es gibt nur das dann. Das führt mich, also ja viele ja zu dem Gedanken, wann ist das endlich vorbei? Die Frage stellt sich ja gar nicht, ne? Sondern es ist halt wirklich, wo bringt uns das hin? Und also es wird eine neue Zeit anbrechen und man diskutiert ja auch schon, ist das jetzt das goldene Zeitalter und wie kommen wir dahin? Sowas muss geboren werden und der Geburtenschmerz ist immer ein schlimmer. Das erleben wir gerade. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, die man, um jetzt auf die Geburt zurückzugehen, die man macht während der Geburt, die wird für die Zeit dann nach der Geburt wird sie immer da sein. Also um es kurz zu fassen, ich glaube, das, was wir jetzt, ich habe es eingangs schon gesagt, dieses New Work, was wir jetzt alle ganz hart lernen müssen, was jetzt anderthalb, zwei, mehr Jahre ein riesen Buzzword war in diversen Channels, das erleben wir jetzt live. Also wir lernen es plötzlich remote zu arbeiten, in Teams fern zu agieren, etc. Also eine ganz neue Denke, die vorher ein totales Theorem war für viele, ist jetzt sozusagen live geschaltet. Und ergo, es wird definitiv Auswirkungen haben, ganz positiv. Da gehe ich stark von aus.
Sehr gut. Mein Lieber, ich bin gespannt, ob das Projekt irgendwie genehmigt wird bzw. durchfinanziert wird. Halt uns auf dem Laufenden.
Unbedingt. Wobei wir als Team, das ist jetzt auch noch ein Part, jetzt so als letzte Antwort auf deine Frage. Es geht gar nicht darum, jetzt zu warten, bis wir ein Go bekommen oder nicht. Sondern die Hilfe zählt. Und wir haben halt gemerkt, wie man aus so einer Idee ist plötzlich ein Startup da. Und wenn es gut funktioniert, ist das nicht nur eine tolle Hilfe, sondern ernährt uns alle. Es ist halt ein Business Model. Und das ist natürlich spannend. Und warum soll man jetzt in so einem Projektteam warten, bis man einen Zuschuss bekommt, wenn man nicht auf der anderen Seite sagen kann, können wir nicht crowdfunden, können wir uns nicht mit Gruppen zusammenschließen, die schon irgendwo Geld aufgetan haben, etc. Also der Spirit, das ist nur ein Kick-off gewesen, dieser Hackathon in meinen Augen, sondern der wird für viele ein ganz neues Denkmodell lostreten können. Hoffe ich zumindest.
Hammer. Ich danke dir mal, lieber.
Sehr, sehr gerne. Und ich halte dich sehr gerne auf dem Laufenden.
Klasse. Mein Lieber, ich wünsche dir die nächste Zeit alles Gute, dass ihr gut über die Tage kommt, über die Wochen, dass dir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Du hast die Kinder zu Hause, du hast deine Frau zu Hause, sollst dabei noch parallel kreativ sein und arbeiten. Wird sicherlich nicht einfach, aber wenn es einer schafft, dann du.
Das ist total lieb. Wir stecken ja alle in der Situation. Also insofern, go ahead.
Mach's gut. Tschüss.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Ja, das war der liebe René. Und du spürst förmlich sein Lächeln auf den Lippen. Das ist auch jemand, der so diese Erfahrung gerade als unglaublich positive Chance erkennt und sieht, wie...
Herzklopfen gerade deswegen.
Ja, wie sehr, wie toll. Wie so ein Modell sich bundesweit entwickelt. Also weißt du, dieses klassische Denken, ich habe da eine Agentur, da gehe ich hin und dort in dieser Agentur, da sitze ich da mit 200 Leuten, das wird gerade alles hinterfragt, weil er merkt, ich habe hier gerade innerhalb von 48 Stunden mit wildfremden Leuten, die ich vorher nicht kannte, so ein Projekt aufgebaut und aus der Taufe gehoben. Brauchen wir denn wirklich immer noch diese großen Agenturkonstrukte? Natürlich brauchen wir die, aber es ist nicht schön zu sehen, dass das Ganze auch außerhalb von so einem großen Konstrukt funktioniert, auch ortsunabhängig, ne? Deutschlandweit.
Das hat ja auch wieder viel damit zu tun, alte Glaubenssätze zu brechen und zu versuchen, wie es mal mit neuen funktioniert, New Work. Das muss ich mir nochmal anhören. Das war jetzt auch mal ein schöner Effekt, dass ich mir unsere Folge nochmal anhören muss, weil da so viel drinsteckte. Ganz oft habe ich es ja selber gesagt und schon in meinem Leben. Jetzt ist es so, dass ich das Ding vom René heißt da genau, mir nochmal in Ruhe anhören muss und auch verbreiten muss. Das ist ja großartig. Erstmal auch total schön als reines Produkt betrachtet, super schön konzipiert. Eine App, die mit Gleichnissen und Bildnissen arbeitet, die direkt aus dem Leben sind, ja. Ich gehe ans Fenster, ich gehe aufs stille Örtchen mit ein bisschen Humor. Super schön. Und was er da alles gesagt hat gerade, wenn das so zutrifft, und ich glaube, die Chancen stehen gut, dass wir keinen danach haben, keinen Sprung zurück, sondern eine neue Zeit, dann kann ich nur beten, dass die Schäden nicht so groß sind, wie nochmal, ich will es nicht verherrlichen, ich habe es die ganze Zeit im Hinterkopf, dass es auch wehtut, sehr wehtut, aber dennoch habe ich in mir und ich weiß aus den Gesprächen, dass viele Menschen das auch so empfinden, eine ganz große Neugierde.
Genau, und er hat, und das fand ich halt auch sehr schön, dieses Bild, er hat ja vom Geburtsschmerz gesprochen, ne? Ja. Also ja, natürlich, wenn du ein Kind auf die Welt bringst, also nicht, dass wir beide das irgendwie nachvollziehen könnten, aber das schmerzt halt. Und dieser Geburtsschmerz, der ist jetzt vielleicht auch ein Stück weit notwendig, aber oder wichtig, was auch immer, aber er führt uns zu was. Und das ist wirklich ganz, ganz wunderbar.
Mhm. Danke für dieses Gespräch, danke, dass du den jungen Mann mir vorgestellt hast, René, wenn du zuhörst, vielen Dank für dein Projekt, das müssen wir alle ein bisschen schieben, da bin ich mega begeistert.
Ja, du hattest auch ein Telefonat, erzähl doch mal davon.
Genau, ich möchte gar nicht so viel erzählen, weil ich habe im Telefonat erklärt sich alles von selbst. Eine liebe alte Kollegin aus einem meiner alten Krankenhäuser hat sich bereit erklärt, mit mir zu telefonieren. Wir sind eh so ganz gut miteinander. Und da haben wir die Aufnahmegeräte laufen gelassen. Sie hat sich das iPhone vor die Nase gehalten und ich habe hier mein übliches Setup genommen. Und sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in einem extrem großen Krankenhaus in Deutschland, welches aber nicht erwähnt werden möchte. Deswegen bleibt sie die Janina, die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Sie ist junge Mutter und ist in den Themen tief drin, weil sich, das kommt gleich auch nochmal vor, das nehme ich vielleicht vorweg, weil es ganz interessant ist, die Zuständigkeiten im Krankenhaus auch zeitweise gerade verschieben. Das heißt, um die Intensivkräfte zu schützen, sind durchaus die Kinderärzte auch auf den Erwachsenenstationen unterwegs und so. Da passieren gerade ganz interessante Dinge. Und ich habe mich einfach eine Viertelstunde mit ihr zusammengesetzt, festgestellt, dass wir definitiv nochmal was machen müssen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, oder?
Ja.
Hallo.
Hallo, Janina.
Hallo, lieber Falk.
Ja, voll geil, dass du dir Zeit nimmst. Ich wollte mal ein paar gute Nachrichten aus dem guten alten Krankenhaus hören. Wir hören dieser Tage so viel Schlimmes und ich wollte hören, ob wir mal irgendwas Zuversichtliches irgendwie bekommen. Und ja, ich erinnere mich an unsere gemeinsame Zeit im Krankenhaus und da warst du eigentlich immer ein positiver Mensch. Deswegen habe ich gedacht, lass uns um Himmels Willen nochmal telefonieren.
Oh, danke für die Blumen. Also, ja, vielen Dank, dass du mich angerufen hast und dass es hier die Möglichkeit gibt, so ein paar positive Nachrichten zu verbreiten in diesen doch irgendwie schwierigen Tagen und Zeiten so für uns alle. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich im Krankenhaus selber die Stimmung eigentlich sehr gut finde. Also es ist so eine Bereitschaft zwischen den ganzen Ärzten entstanden, die man selten so hat, ne? Also wir arbeiten ja eigentlich immer alle für den Patienten und immer alle total am Limit, aber auch immer in der Sinnhaftigkeit, die ja auch gar keine Krise voraussetzt. Und trotzdem rücken in der Krise alle noch mal näher zusammen. Mhm. Also wenn man unsere WhatsApp-Gruppe unter den Ärzten sich anschaut, es explodieren die Nachrichten und es springt jeder für jeden ein. Der in Quarantäne sitzt, wird sofort ausgelöst, natürlich von den anderen Kollegen. Und auch in der Pflege ist es, glaube ich, genauso, dass die Bereitschaft, einfach sich gegenseitig zu helfen, unwahrscheinlich groß geworden ist. Ne? Also die war schon immer da, aber in der Krise rücken doch alle näher zusammen.
Hm. Ja, sowas habe ich mir gedacht und auch in den letzten Tagen gehört und wollte dann dennoch mal dich jetzt hier haben, weil du ja quasi, ja, im Gegensatz zu mir, aktuell dran bist, während ich ja irgendwie schon ein paar Jahre raus bin. Ich habe die Zeit, ob das jetzt Rettungsdienst, Krankenpflege, was auch immer das war im Gesundheitswesen. Ich habe viel darüber gemeckert in den letzten Jahren, ne? Aber ich habe vor allen Dingen auch viel gerne zurückgedacht an diese schönen Momente unter den Kollegen. Also was Zusammenhalt angeht, war das immer so ein bisschen das Typische, dass wenn es irgendwie geknallt hat, wenn es irgendwie gerade nicht so geil war, dass man dann doch sehr eng beieinander stand. Und ja, voll gut, dass du es jetzt auch berichtest, weil, wenn wir ehrlich sind, unsere Eilmeldungen, wenn wir die irgendwie anhaben auf dem Handy, die erzählen auch aus dem Bereich nur die schlimmen Seiten. Natürlich ist es schlimm, natürlich.
Ja.
Natürlich kommt da auch wahrscheinlich noch viel mehr Arbeit auf euch zu, als man sich das vorstellen kann. Und am Ende sehe ich mich wieder da stehen, wenn das so weitergeht.
Ja, genau.
Aber es hilft ja nichts, wenn wir jetzt schon den ganzen Tag sagen, es wird so schlimm, sondern man kann ja auch einfach mal jetzt reingehen und darauf hören, was ist denn da unter den Kollegen los? Wie erlebt ihr die Tage da im Krankenhaus? Aufgefallen ist mir das, oder ich hatte die Idee, dass wir nochmal sprechen, nicht nur, weil wir irgendwie immer auf einer Welle waren, sondern weil ich in den letzten Tagen was beobachtet habe, was ich total cool fand.
Ja.
Du nimmst mir das nicht krumm, wenn ich dir sage, du warst ja nie so richtig digital unterwegs, oder?
Richtig. Als Arzt ist man da doch eher so der analoge Typ.
Genau, ne? Also wenn wir jetzt zurückdenken, irgendwie, ja, was haben wir jetzt, 20, 5 bis 10 Jahre zurück, ja. Da ist es halt so, dass du jetzt nicht die Erste warst, die bei Facebook, Instagram und Co. aktiv war. Und dann sah ich aber mit Beginn der Corona-Geschichte, dass da plötzlich auf dein Wohl in meinen Fokus gerückt ist. Und das ist der Name von deinem Instagram-Account.
Genau.
Und dass du da angefangen hast von 0 auf 100, ohne Taktiken zu entwickeln, wie du jetzt Follower bekommen könntest, sondern ganz einfach frei raus hast du in den Instagram-Stories, ja, ganz viele Fragen beantwortet. Wie kamst du da drauf? Das ist ja echt ein mega positiver Effekt auch aus der ganzen Geschichte. Du bist plötzlich digital geworden.
Ja, das stimmt. Das kam vor allen Dingen durch einfach diese 100.000 WhatsApp-Nachrichten, die ich von Family and Friends erhalten habe, wo eigentlich immer wieder die gleichen Fragen drin standen. Ne? Also die Medien sind natürlich in einer Panikmache doch aufgegangen, die den meisten Leuten Unwohlsein bereitet hat. Mhm. Und dadurch kamen immer wieder die gleichen Fragen, die ich mehrfach per WhatsApp, entweder Sprachnachricht oder abgetippt, beantwortet habe. Mhm. Und das hat so überhand genommen, dass ich gedacht habe, das interessiert wohl anscheinend mehr Leute. Ich stelle es auf Instagram und es haben sich sogar ganz viele von meinen Bekannten da bei Instagram angemeldet, neu, um sozusagen das tägliche Update von mir sich anzuhören, damit sie mir nicht alle einzeln was schreiben müssen. Mhm. Und da finde ich eben auch, dass doch so die medizinische, evidenzbasierte Seite in den Medien immer noch zu kurz kommt. Also auch wenn alle versuchen, sich darauf zu besinnen, richtige News und keine Fake News zu verbreiten, scheint es doch so zu sein, dass die Leute das Vertrauen brauchen, demjenigen zuzuhören, den sie kennen oder den sie über fünf Ecken empfohlen bekommen haben.
Glaube ich. Ich habe das dir schon mal gesagt. Ich glaube, dass du, also ich zur Vorgeschichte, wenn unsere Hörer, jetzt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen zu telefonieren, als wenn keiner dabei wäre. ich habe im Krankenhaus als Sani gearbeitet und kann mich gut erinnern, dass wenn mein gefährliches Halbwissen als Sani und Rettungsassistent dann mal so an seine Grenzen kam, dass du jemand warst, der gerne mal was erklärt hat und dann aber auch schnell und auf den Punkt. Also du bist da, du hast da eine ganz, ganz spannende Mischung immer aus, ich erkläre jetzt mal was und mach das aber auch nicht in einer Stunde.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass diese Art tatsächlich eine ist, die bei den Leuten ganz gut ankommt. Deswegen möchte ich dich echt motivieren, da ein bisschen mehr draus zu machen.
Ja, vielen Dank.
Und wenn hier jemand zuhört, der das ähnlich sieht, schreibt mal gerne eine Mail, ich leite das dann weiter. Ich finde, dass das was ist, womit du auch rausgehen kannst.
Ja, ich habe mich selber als Erklärbär betitelt und ich glaube, das trifft's ganz gut.
Ja, voll gut. Voll gut. Das haben wir jetzt nicht abgesprochen, ne? Aber hast du aus den Stories so 1, 2 Fragen, die sich so viel angesammelt haben, dass du sie vielleicht auch hier mal erstmal stellen und dann beantworten möchtest? Oder sind die Fragen alle unterschiedlich? Oder gibt's so eine Top-Liste irgendwie, dass vielleicht die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass hier auch jemand davon zehren kann?
Ja, also die Top-Liste ist natürlich, ob die Leute persönlich betroffen sind. Also ganz viele Fragen kommen, dazu bin ich zur Risikogruppe zu zählen oder nicht. Mhm. Und da kann man natürlich zu sagen, dass wir Daten haben aus der Schweiz oder auch aus Italien und auch die Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut, dass es natürlich so ist, dass ein Großteil der Gruppe keine Risikogruppe darstellt, sondern eben die Leute jenseits der 60 Jahre, aber noch viel mehr ab 80 Jahre eine Risikogruppe darstellen für das Coronavirus und eben Lungenvorerkrankte oder herzbelastete Patienten. Und Gott sei Dank nicht die Patienten mit einem leichten Asthma oder mit einer leichten Allergie oder mit Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, dass die sich alle keine Sorgen machen müssen. Ne, das ist, glaube ich, so die allerhäufigste Frage gewesen.
Mhm. Ja, verstehe ich. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich anrufen soll. Ich habe 15 Jahre geraucht wie ein Irrer und bin da jetzt seit 10 Jahren von weg.
Ja, das ist gut.
Hatte ja zwischendurch irgendwie auch mal Krebs und in der Gesamtmischung habe ich dann auch so überlegt, na, aber ich mache mich da jetzt nicht verrückt. Hast du noch irgendwie, ich meine, du bist ja Kinderärztin.
Ja.
Kommt da irgendwas für die Eltern hier, die hier uns zuhören? Hast du da irgendein Highlight, irgendwas, was den Eltern vielleicht eine Beruhigung oder eine Aufklärung schafft?
Ja, die Beruhigung ist immer noch, dass die Kinder total selten betroffen sind. Also die sind wahrscheinlich die Hauptüberträger, aber die erkranken ganz selten. Also wir haben jetzt die Berichte aus Italien und auch aus China, die fast weniger als 20 Patienten oder so berichten. Ne? Also das sind bei den Kindern wirklich keine Risikogruppen und auch ganz selten Intensivaufenthalte. Das macht uns total zuversichtlich, dass, dass wir das in der Kinderklinik eigentlich alles gut gewuppt bekommen und wir eher auf den anderen Stationen aushelfen können. Ne? Also es gibt ja auch im Krankenhaus eben Umverteilungen vom medizinischen Personal, vom ärztlichen und auch pflegerischen Personal, dass wenn wir Gott sei Dank die Kinderklinik eben nicht so betroffen haben, dass wir auf den Erwachsenenstationen aushelfen. Und da kann man, glaube ich, allen Eltern Mut machen, dass das, was sie am meisten sorgt, nämlich dass die Kinder mit betroffen sind, dass das sehr wahrscheinlich nicht eintreten wird.
Mhm. Irgendein Fernsehbericht, vermutlich muss es gewesen sein, hat eine Angst gestreut, die mir aufgefallen ist, weil ich mich um meine 77-jährige Mutter kümmere und da natürlich, die hat auch so ihre Blase an gleichaltrigen Freundinnen und Freunden und da ist die große Sorge jetzt aufgetreten. Nun, was sollen wir mit den ganzen Krankenhausbetten? Das alles kann ja keiner bedienen. Wie läuft das im Krankenhaus? Also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja nicht so, dass da 20 Intensivbetten mehr aufgemacht werden und dann muss der Patient sich selber intubieren, sondern ihr verschiebt doch die Kräfte innerhalb des Krankenhauses. Ne? Also das war doch das, was du gerade sagen wolltest, oder?
Ja, okay. Ganz genau. Im Moment geht das noch gut, weil nicht viele vom Krankenhauspersonal selber betroffen sind und in Quarantäne sitzen. Im Moment sind fast alle noch gesund. Mhm. Also gerade wenn wir jetzt hier auf die deutsche Situation uns fokussieren. Mhm. Und daher ist es wirklich so, dass wir mit der Intensivbettkapazität, die wir haben, gut auskommen und im Moment auch alle Intensivbetten mit Beatmungsgeräten ausgestattet und auch mit Personal ausgestattet bedienen können. Also es werden bei uns alle Ärzte, die gerade sich in Bereitschaft befinden und keine Arbeit haben, weil eben so viele Sachen abgesagt wurden, dass die umfunktioniert werden und so gut es geht auf den anderen Stationen mithelfen, damit gerade die, die im Intensivbereich geschult sind, auch alle im Intensivbereich arbeiten können. Das ist das Wichtigste. Und da gab es ja auch schon mal so einen lustigen Post, bleibt alle zu Hause, wenn ihr nicht wollt, dass der orthopädische Chirurg anfängt, eure Pneumonie zu behandeln, also eure Lungenentzündung. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, dass wir das Gesundheitspersonal schützen, dass wir alle zu Hause bleiben, damit eben genau die Kräfte, die ihre Fachkompetenz haben, auch im Fachbereich arbeiten können. Und alle anderen Kräfte werden umverteilt auf die Normalstationen und auf die Notaufnahmen. Und jeder kann Corona-Abstriche machen oder sowas, der keine Intensiverfahrung hat. Also da planen die Krankenhäuser total gut um im Moment.
Ja, sowas wollte ich hören, das ist toll. Ich hatte gehofft, sowas zu hören.
Ja.
Jetzt war das Gesundheitswesen in den vergangenen Jahren ja auch, es ist ja schon ein bisschen geldgetrieben unterwegs gewesen.
Leider, ja.
Und ich glaube, das ist auch die Angst der Leute, ne, dass das halt weitergeht. Deswegen finde ich es auch gut, jetzt, gestern habe ich es gehört, oder ist es von heute Morgen, es gibt jetzt auch für leere Betten Geld für die Kliniken, sodass man dem so ein bisschen, also dass man nicht nur von der Klinik erwartet, dass sie geben, um dann am Ende irgendwie pleite zu sein, sondern jetzt kriegen sie auch hier und da und dort ein bisschen mehr Geld.
Ja.
Das ist natürlich ein guter Ansatz. Also es wird ernst genommen, das ist die Frage. Es wird im Krankenhaus nicht irgendwie relativiert, sondern die Sache wird mit Ruhe ernst genommen.
Nein, das wird mit Ruhe ernst genommen und es ist auch, denke ich, insgesamt so, dass alle Ärzte, Ärztinnen und Pfleger dafür sind. Also es sind alle dafür, dass es auch nach der Krise so weitergeführt wird, dass wir mehr Ärzte zur Verfügung haben, dass wir mehr Personal zur Verfügung haben und auch mehr Pflegekräfte, weil das auch den Patienten gut tut und der Gesamtsituation gut tut. Also das ist unbedingt notwendig, dass wir keine weiteren Krankenhausschließungen haben und keine Bettenkapazitäten abbauen, sondern dass wir sie mindestens so lassen, wie sie jetzt im Moment sind, um eben dem Patienten dauerhaft gerecht zu werden.
Ja, ich hoffe sehr, dass das der Effekt am Ende ist. Ne? Dass, wir haben ja in der letzten Episode schon so ein bisschen davon gesprochen, dass wir da auch Positiveffekte irgendwie sehen.
Ja.
Und ich glaube, das ist nicht verwerflich, in der Zeit darauf zu hoffen. Ja. Und selbst wenn es in erster Linie nicht umgesetzt werden sollte, wäre es zumindest ein großer Diskussions- und Druckpunkt, den man dann aufbauen könnte. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sich daran was bessern würde. Der Steffen hat in der letzten Episode den Vergleich im Apple Store gebracht, den fand ich sehr, sehr witzig. Das habe ich so noch nicht erlebt, aber ich kann mich durchaus erinnern, so 97 habe ich eigentlich genau genommen angefangen, da war ich in unserer alten gemeinsamen Klinik das erste Mal im Gesundheitswesen unterwegs, in der Kinderkrankenpflege, und habe auf so einer Mini-Mini-Mini-Station gearbeitet. Das war die ganz alte Kinderchirurgie. Da hatten wir 9 Betten. Und mit 9 Betten waren wir mit einem Stationsarzt, der für die 9 Betten den ganzen Tag auf der Station war. Und es gab, lass mich überlegen, 4 Pflegende im Frühdienst und mindestens 3 im Spätdienst.
Wahnsinn.
Da machst du heute Wahnsinn. 75 bis 100 Patienten mit. Und der Arzt läuft damit nur 3 oder 4 solcher Stationen. Also
ganz genau.
Ich weiß nicht, ob wir da wieder hin müssen, aber so in der Mitte dazwischen wäre es da schon schön.
Richtig, also ich denke auch, dass die Mitte zu finden sowieso immer das Beste ist und dass jetzt mittlerweile, glaube ich, jedem klar wird, dass die Ärzte, wenn sie mal überbesetzt sind, keine Langeweile haben. Mhm. Also wir sind ja sonst immer so hart auf Kante genäht, dass man eben kaum Zeit hat, Patientengespräche zu führen, Angehörigengespräche zu führen, mal irgendwo zu beruhigen, nochmal was zu erklären. Mhm. Und ich hoffe, dass das jetzt doch nach der Krise vielleicht in den Köpfen bleibt, dass wenn man mal zu viel Ärzte hat, dass man dann glücklich darüber sein kann, ne? Dass dann die Patienten besser behandelt werden, mehr Zeit zum Sprechen haben. Auch in der Pflege natürlich genau das Gleiche. Ich spreche jetzt hier für alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen, dass wenn mal keiner einen Rettungswagen braucht, dass wir da alle glücklich drüber sein können und die Leute aber in der Zeit was Sinnvolles anderes machen. Na, und man die nicht so runterkürzen muss, dass es schon im Normalfall gar keine richtige, gute Versorgung mehr gibt.
Ja, ich glaube da fest dran. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mehr an die Menschen herangehst in der digitalen Welt. Ich habe das jetzt schon 3-mal gesagt, muss ich nochmal sagen. Und ich werde den Hörern jetzt gleich nochmal den Link in die Shownotes legen von deinem Instagram-Account. Ich finde das ganz herzhaft, was du da machst. Musst du nur gucken, dass du die nächsten 2-3 Tage weitermachst, sonst kommen die auf ein leeres Profil.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank. Wobei, ich will dich gar nicht abwürgen. Hast du noch was du loswerden möchtest? Gib mir ruhig noch ein Thema hin. Also ich will dich jetzt hier nicht rausschmeißen. Wir haben ja Zeit.
Nee, ich möchte einfach so aus der Arzt- und Pflegersicht nochmal den Patienten auch danken, da ich finde, dass die Patienten viel mehr Verständnis für unsere Situation aufbringen, dass sich aufs Wesentliche konzentriert wird, dass es so viel Nächstenliebe im Krankenhaus mal gibt, dass auch viele Patienten sagen, kümmern Sie sich ruhig erstmal um den anderen, ich kann warten.
Oh Gott,
das ist so eine tolle, so eine tolle Sache, dass wir uns das beibehalten müssen für nach der Krise, ne? Dass der Arzt als Partner angesehen wird, der sich um den kümmert, der gerade am schlimmsten dran ist und man danach auf jeden Fall auch noch zum Zuge kommt. Ne? Also Wartezeiten in Notaufnahmen und alles andere, das führt jetzt hier viel zu weit, aber ist ein Riesenthema. Und da finde ich im Moment, dass die Patienten viel Verständnis aufbringen und kleine Belanglosigkeiten hinten anstellen. Und das ist eine super Entwicklung.
Superschön. Das ist ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Janina, wir müssen nochmal sprechen, habe ich im Gefühl.
Immer wieder gerne.
Fürs Erste wünsche ich dir erstmal viel Erfolg auf deinem Kanal, viel Erfolg mit deiner jungen Familie.
Danke.
Und viel Erfolg im Job. Wir hören uns wieder.
Ja, und danke für diesen tollen Podcast.
Danke für deine Zeit. Ciao.
Tschüss.
Oh Mann, was für eine positive Frau. Das ist ja
voll.
Da möchte man ja seine Kinder sofort hinschicken. Das ist eine Sache, da hatten wir das letzte Mal auch schon kurz drüber gesprochen, die ich nicht nur glaube, dass sie passiert, sondern wo wir alle ein bisschen, die alle in unser Bewusstsein rückt, nämlich dass das Personal im Krankenhaus, sei es denn Pfleger, Ärzte, wer auch immer, dass die wirklich auf eine Art entlohnt werden und wertgeschätzt werden, wie es sich wirklich gehört. Das klingt jetzt auch wieder blöd, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ich finde, die machen gerade jetzt im Moment, wachsen die über ihre Grenzen hinaus und leisten so Unfassbares. Und das, so wie sie da jetzt noch so positiv rangeht und das auch, wie sie erzählt hat, dass die Patienten so ein Mitgefühl auch untereinander haben, das zeigt mir doch, dass wir alle eigentlich nicht verloren sind.
Auf keinen Fall. Das sind wir nicht. Wir müssen die Chancen so ein bisschen sehen. Wir müssen sehen, was wir jeder Einzelne daran tun kann. Ne? Wie letzte Woche schon gesagt, was mache ich gerade? Mache ich die Situation schlimmer oder tue ich was Gutes? Ja, das ist so das, was jeden Tag, glaube ich, laut spricht. Ja, du, Steffen, ich bin versucht, dem René und der Janina nochmal Danke zu sagen.
Genau, also zum Schluss vielleicht noch eine kleine Sache, bevor wir hier rausgehen. Es gibt einen wundervollen Podcast, der heißt Der achte Tag, kann man sich überall anhören. Und dort sind ein unglaublich tolle Speaker, die sich damit beschäftigen, was die Chancen in dieser Krise sind. Und die kommen aus unterschiedlichsten Richtungen, aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus dem Management, aus ganz verschiedenen Bereichen. Und das sind wahnsinnig, wahnsinnig interessante und sehr inspirierende Gedanken dabei. Unbedingt. Ich packe es auch hier bei uns in die Shownotes. Die Shownotes, das habe ich neulich eine Mail gekriegt, die findet ihr immer auf steelpirat.de, wenn ihr da irgendwo drüber klicken wollt.
Ja, oder in der App sollte sie mitgeliefert werden. Genau.
Genau.
Ja. Super gut, habe ich noch gar nicht gehört. Freue ich mich drauf. Habe ich was für den Tag, während ich hier so vor mich hin wusel. Den René finden wir wo? Sprich noch mal aus. Hast du eine Webseite am Start kurz?
Verlinke ich.
Verlinkst also, du? Okay. Die Janina finden wir unter Auf Dein Wohl bei Instagram. Gerade geboren, das ganze Baby, und hat schon irgendwie 6000 Follower. Macht mal Gas, verbreitet das mal ein bisschen und schaut euch mal die täglichen Stories an. Wenn ihr die positiven Vibes, die Janina in ihrer Stimme habt, gerade genießen konntet, dann schaut mal rein, ob ihr Kinder habt oder nicht. Da geht es auch ganz allgemein medizinisch rum und auch ein bisschen einfach nur um das Leben. Ich habe noch einen Gruß. Der Roland Ulbricht, das ist ein Hörer der allerersten Stunde. Der hat schon zugehört, als wir vor 3 Jahren im Juni ganz nervös die erste Fotologenfolge hochgeladen haben. Der Roland Ulbricht meldete sich gestern Abend und sagte, mein Schwager hat da gerade im Proberaum was aufgenommen, spontan mit seiner Band. Wie findest du das? Ich finde es so geil, als Gruß an die Helden, dass ich jetzt damit gerne aus der Sendung rausgehen möchte.
Sehr gern.
Seine Band Analog hat das ganze Ding gebaut. Philipp Kühl ist der Sänger und von gestern Abend aus dem Proberaum ganz spontan in die Welt raus. Als Dankeschön an alle, die da draußen gerade so viel leisten. Danke Steffen, danke René, danke Janina, danke liebe Zuhörer.
Danke da draußen alle, die im Moment gerade mehr leisten, als sie sich hätten vorstellen können.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ein kurzer Song bringt dich eigentlich nicht weiter. Du brauchst Hilfe anstatt Applaus. Doch was anderes können wir gerade nicht tun von zu Haus. Wir senden Kraft und starke Nerven. Lass dich bitte nicht umwerfen. Die Zeit geht vorbei. Lass uns dir sagen, in diesen Tagen, du bist unser Held. Das geht aus an alle Krankenschwestern, Pflegekräfte und das Personal. An alle Feuerwehren und das DRK. An alle Supermarktleiter und die Mitarbeiter. An alle Trucker da draußen. Was ihr leistet, ist phänomenal, ist phänomenal. Und wenn du glaubst, du schaffst das nicht mehr, dann hör dir das an. So viele glauben an dich, vertrauen auf dich und denk daran. Wir senden Kraft und starke Nerven, lass dich bitte nicht umwerfen. Die Zeit geht vorbei. Und lass uns dir sagen, in diesen Tagen, du bist unser Held. Das geht aus an alle Krankenschwestern, Pflegekräfte und das Personal, an alle Feuerwehren und das DRK, an alle Supermarktleiter und die Mitarbeiter, an alle Trucker da draußen. Was ihr leistet, ist phänomenal, ist phänomenal. Es geht aus an alle Krankenschwestern, Pflegekräfte und das Personal. An alle Feuerwehren und das DRK. An alle alle Supermarktleiter und die Mitarbeiter, an alle Trucker da draußen. Was ihr leistet, ist phänomenal, ist phänomenal.